Der Podcast mit Tanina Rottmann und Peter Gellner.
Hallo, schön, dass ihr mit dabei seid zu einer neuen Folge Tatort Krankenhaus, wenn Ärzte Fehler machen. Und Peter und ich, wir haben es uns jetzt gemütlich gemacht, denn wir wollen uns heute mal wieder richtig viel Zeit nehmen für den Fall, damit ihr genau mitverfolgen könnt, was unser Patient da durchgemacht hat.
Genau, und der heutige Fall trägt die Folgenziffer 111.
Und gerade beim Produzieren haben wir festgestellt, wir haben noch gar keinen Namen für die Folge. Gut, ihr werdet den sehen, den Namen, wenn ihr die Folge gerade aufruft. Aber jetzt beim Produzieren, wir wissen es noch nicht. Es wird für uns selbst noch eine Überraschung. Wir gucken den Fall einfach mal durch und dann wird uns schon einfallen, wie wir den nennen wollen.
Vielleicht bleibt es auch bei 111.
Sind
ja eigentlich auch ein schöner Titel. Ich weiß noch, es gibt doch von Sebastian Fitzek, unserem Podcast-Kollegen, dürfen wir das sagen?
Ja, das dürfen wir. Wenn wir im Fahrstuhl oben einsteigen, dürfen wir das sagen.
Der hat doch auch den Passagier 123.
Richtig.
Ich weiß nicht, ob du das Buch kennst. Ich habe es gelesen.
Den Titel kenne ich.
Und vielleicht nennen wir die Folge wirklich 111. Und dann fragt sich jeder, was verbirgt sich dahinter? Da müsst ihr aber noch ein bisschen warten, weil wir beginnen noch heute mit einer Hörermail und die kommt diesmal von Lasse.
Und er schreibt uns: Moin, ich höre euren Podcast schon seit Folge 10. Lasse, was ist passiert mit Folge 1 bis 9? Da kannst du gerne noch nachlegen. Er hat eine Frage und da schreibt er, die irgendwie noch keiner gestellt hat. Und ich denke mal, ich bin nicht alleine. Kleine Vorgeschichte. Ich bin momentan 23 Jahre jung und wurde leider zwischen 17 und 21 an beiden Knien operiert. Nachdem sich ein Arzt ganz in der Nähe die Knie vorgenommen hat, ist das eine Knie vor 4 Monaten direkt wieder ausgerenkt. Patellaluxation, schreibt er dazu. Und derselbe Arzt hat sich leider wieder rangetraut. Ich dachte damals, Arzt ist Arzt, der kann das schon, bestimmt habe ich was falsch gemacht. Es wurde aber nicht besser, schreibt er. Lasse hat sich einen anderen Arzt gesucht, der ihm dann auch etwas Linderung verschafft hat. Und er sagt, er hat kein Interesse an einer finanziellen Entschädigung. Geld bringt mir nichts, in keiner Hinsicht, schreibt er. Das Einzige, was mir noch was bedeuten würde, wäre eine Entschuldigung oder eine Klarstellung des ersten Arztes, der mein Knie verfuscht hat. Ich habe immer noch chronische Schmerzen und bin noch körperlich nicht wieder ganz da, wo ich gerne sein würde. Frage an dich, Peter. Gibt es noch mehr Patienten, die finanziell eigentlich gar nichts haben möchten, sondern eher nur eine Erklärung beziehungsweise eine Entschuldigung? Das kann ich fast nicht glauben. Ich denke mal so, wenn man einen Anwalt aufsucht, dann möchte man doch schon auch monetäre Entschädigung haben.
Nein, das ist gar nicht so selten, dass die Motivation zumindest vielschichtig ist. Also natürlich geht es in den allermeisten Fällen, das ist auch vollkommen richtig, um eine finanzielle Entschädigung. Die muss einfach sein, weil man ja auch Einbußen erlitten hat, vielleicht einen Verdienstausfall zu beklagen hat, vielleicht einen Pflegemehraufwand oder auch Schmerzen erlitten hat und dafür entschädigt werden möchte. Also das ist das Einzige, was man erreichen kann in so einem Verfahren, wenn man das dann außergerichtlich oder gerichtlich anstrengt. Aber für viele ist auch die Motivation, andere Patienten davor zu bewahren, dass sie vielleicht denselben Fehler erleiden müssen. Also so ein Stück weit Prävention auch. Das ist für viele schon sehr bestimmend und maßgeblich. Das finde ich auch gut, dass man auch was für die Mitpatienten, für die
künftigen Patienten. Finde ich so einen großen Charakterzug.
Ja, ja. Keine Frage. Was die Entschuldigung anbelangt, ja, das möchten auch sehr viele haben, aber da haben wir auch in einer Folge schon mal drüber gesprochen, dass das schwierig ist für die Ärzte. Ich glaube, wenn die da freie Hand hätten, dann würden die viel häufiger sagen, sorry, ich habe da was falsch gemacht. Da sind sie auch gesetzlich zu verpflichtet. Aber wir hatten ja damals drüber gesprochen, ich weiß nicht mehr, in welcher Folge das war, ob das dann vielleicht der Haftpflichtversicherer, der hinter dem Arzt, hinter dem Krankenhaus steht, vielleicht sagt, oh, da bist du aber zu weit vorgeprescht, jetzt nehmen wir dich in die Mithaftung oder wir entlasten uns komplett und zahlen nicht, weil du hier ohne Not eine Schuldanerkenntnis abgegeben hast. Also es ist immer ein sehr, sehr schmaler Grat. Also an sich kann sich ein Arzt entschuldigen, muss aber wissen, wie er das macht. Und das ist nicht so einfach. Und darum sind die Ärzte da eher zurückhaltend und lassen dann den Haftpflichtversicherer erstmal vorangehen, ohne dass sie sich dann in das Risiko begeben, vielleicht nachher selbst auf dem Schaden sitzen zu bleiben.
Kann man dann ja auch nachvollziehen. Würdest du denn Lasse vielleicht dann eher raten, dass man erst gar nicht zum Anwalt geht und das juristisch anschiebt, sondern dass man vielleicht doch mutig ist und den Weg zum Arzt geht und sagt, pass auf, so und so ist das gelaufen, ein anderer Arzt hat das repariert, ich habe da sehr drunter gelitten, ich wünsche mir von Ihnen einfach, dass Sie mal was dazu sagen.
Ja, da ist mir Wunschvater des Gedankens, das passiert ganz, ganz selten und das halte ich auch nicht unbedingt für den richtigen Weg. Ich frage die Mandanten immer, wenn die mich ansprechen, der Arzt hat angeboten, dass wir nochmal sprechen. Ich frage dann immer, ja, was erwarten Sie sich von dem Gespräch? Dass der Arzt sagt, ich habe alles falsch gemacht und jetzt in dem Fall sind wir bereit zu regulieren. Erwarten Sie sich das wirklich? Nein, tatsächlich erwarte ich das nicht. Ja, sage ich, davon müssen Sie auch ausgehen. Und also meistens bringen die Gespräche nichts, obwohl man sich an sich Gesprächen nicht widersetzen sollte. Gespräche sind immer zielführend. Aber in diesem Bereich ist es schwierig, weil leider die Mediziner da keine freie Hand haben. Da sagen die Versicherer, mach das besser nicht, Arzt. Also der Arzt, das ist jetzt mal ein Ratschlag an die Mediziner unter den Hörerinnen und Hörern, immer mit dem Versicherer abstimmen, was man sagen darf und was man nicht sagen darf, damit man da nicht Gefahr läuft, vielleicht selbst die gesamten finanziellen Verpflichtungen übernehmen zu müssen. Das ist nicht nur ein Ratschlag an die Ärzte, sondern das ist auch für die Patienten von Wichtigkeit, weil wenn der Versicherer ausfällt und beim Arzt dann vielleicht nicht zu holen ist, das ist auch nicht zielführend. Da muss dem Patienten auch daran gelegen sein, dass das zwischen Arzt und Versicherer abgestimmt ist und dann entsprechend kein finanzieller Ausfall droht. Und das ist also ein Ratschlag, den man den Medizinern gibt, aber auch der aber auch den Patienten hilft.
Also um jetzt mal die Frage von Lasse zu überspitzen, man geht jetzt nicht zum Anwalt, um zu erreichen, dass man eine Entschuldigung vom Arzt einklagen kann.
Naja, also es geht immer nur um Geldanspruch. Das ist, was dahinter steht, wenn man rechtlich vorgeht. Und wenn das dann begleitet wird durch eine Entschuldigung zum späteren Zeitpunkt, vielleicht nach Abschluss des Verfahrens, das ist ja immer auch noch eine Möglichkeit. Wenn es abgeschlossen ist, rechtskräftig erledigt, dann kann der Arzt immer noch sagen, die Fälle hatten wir auch. Und da finde ich die Mediziner besonders herausragend, die dann wirklich noch die Größe haben, zu sagen, ja, da habe ich wirklich was falsch gemacht, sorry. Weil dann haben sie auch nicht mehr das Risiko, dass der Versicherer sagt, ich zahle nicht und ich bin von meiner Leistungspflicht befreit.
Also vielleicht noch ein Gedanke von mir dazu. Lasse, wenn es so sein sollte, dass das wirklich seelisch sehr, sehr, sehr an dir nagt, dass du niemals diese Entschuldigung bekommen hast, dass man darunter leidet und dass es einen auch in den Träumen verfolgt. Ich hatte sowas persönlich auch mal in meiner Familie, wo ich mir ganz sicher war, da hat ein Arzt was falsch gemacht und da ist jemand gestorben aus meiner Familie. Mich hat das nicht losgelassen und ich habe aber nicht geklagt auf Arztfehler oder Behandlungsfehler, aber ich war wirklich kurz davor zu sagen, ich hole mir jetzt wirklich auch mal psychologische Hilfe, damit ich diese Wut und diese unbeantworteten Fragen aus meinem Kopf bekomme. Ich habe das anders gemacht, sondern mit vielen Gesprächen aus meiner Familie, aber sowas würde ich als Ratschlag auf jeden Fall nochmal gerade in den Raum werfen wollen, wenn es wirklich bei jemandem von euch so ist, dass man das nicht vergessen kann, dass man eine Entschuldigung nicht bekommt, die man aber eben ganz dringend braucht, dass man das wirklich mit Hilfe aufarbeitet.
Ich will das noch ergänzen um einen weiteren Ratschlag. Für viele ist es problematisch, und das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen, dass etwas ungeklärt ist, dass ein Zustand der Unwissenheit vorherrscht. Also das ist für viele sehr schwerwiegend, wenn sie nicht wissen, ist da ein Fehler gemacht worden oder nicht. Und für viele geht es dann einfach nur um die Aufklärung dieses Punktes. Ist das fehlerhaft gewesen, ja oder nein? Und wenn man das geklärt hat, dann geht es vielen besser, auch wenn das Ergebnis ist, ja, da ist nichts falsch gemacht worden, dann kann man dann besser umgehen, als wenn dieser Zustand der Ungewissheit weiter vorherrscht. Und darum sollte man in den Fällen das einfach abklären, weil das doch beschwert und auch seelisch beschwert. Und das ist für viele doch, glaube ich, wenn es jetzt um den eigenen gesundheitlichen Aspekt geht, wichtig, das abzuklären.
Also das ist jetzt unsere hobbypsychologische Meinung, die wir dazu haben, aus ganz normalem Mitgefühl. Das ist nicht fachlich hinterlegt, was wir euch jetzt hier erzählen.
Nein, das ist so ein Erfahrungswert und das hat ja auch ein gewisses Gewicht, aber das ersetzt natürlich keine Therapie. Wir sind keine Fachleute in dem Bereich, aber über Erfahrung kann man ja sprechen und das wird wieder gespiegelt von vielen Mandanten. Und darum kann man das, glaube ich, mal so an die Hand geben.
Vielleicht haben wir ja Hörer, die so eine Erfahrung gemacht haben und uns zu dem Thema vielleicht was mitteilen möchten. Dann macht das gerne. Könnt ihr gerne mit uns Kontakt aufnehmen. So, jetzt kommen wir zu unserem heutigen Fall. Und da nehmen wir uns mal ordentlich Zeit für den Fall von Daniel. Daniel ist 34 Jahre alt, steht also mitten im Leben, arbeitet viel in seinem Beruf als Automechatroniker. Körperlich belastbar, gehört zu den Menschen, die ihren Alltag ja nach Terminen und Verpflichtungen strukturieren, auf jeden Fall deutlich mehr als nach Arztbesuchen. In dem Alter hat er auch noch nicht viel gehabt. Und deshalb dauert es auch eine ganze Weile, bis er dieses Ziehen in seiner Leiste wirklich ernst nimmt und nicht mehr als bloße unangenehme Kleinigkeit abtut. Es ist kein klar lokalisierbarer Schmerz, es ist eher so ein diffuses Druckgefühl, das sich vor allem dann bemerkbar macht, wenn er schwer hebt, wenn er sich anspannt oder auch hustet. Irgendwann wird es so präsent, dass er es einfach nicht mehr ignorieren kann. Er entscheidet sich dann, einen Termin bei seinem Hausarzt zu vereinbaren. Wenige Tage später sitzt Daniel im Behandlungszimmer. Alles läuft routiniert und unspektakulär ab. Der Arzt wirft einen kurzen Blick auf ihn, ein paar gezielte Handgriffe abtasten. Und dann spricht der Arzt auch schon relativ knapp die Diagnose aus. Es ist ein Leistenbruch. Einseitig, nichts Ungewöhnliches, also nichts, was man nicht gut behandeln könnte, aber eben doch etwas, das operiert werden sollte, bevor es schlimmer wird. Der Hausarzt empfiehlt ihm eine Tagesklinik, die auf solche Eingriffe spezialisiert ist, spricht von einem Routineverfahren und das wird täglich durchgeführt und Daniel verlässt die Praxis auch mit dem Gefühl, dass er die Sache wahrscheinlich schnell hinter sich bringen kann, wenn er sie jetzt angeht. Im Mai betritt Daniel diese Tagesklinik zu seinem Untersuchungstermin und schon dieser Termin verläuft anders, als er es erwartet hat. Der Arzt schaut auch nach, tastet und prüft und kommt zu einem anderen Ergebnis als der Hausarzt. Plötzlich ist nicht mehr von einem einseitigen Leistenbruch die Rede, sondern von zwei. Beide Leisten sind betroffen, erklärt man ihm, und entsprechend sei es auch sinnvoll, beide Seiten operativ zu versorgen. Ein Vorschlag, der natürlich in der Konsequenz etwas größer ist, als was Daniel ursprünglich erwartet hat. Das wird ihm aber plausibel dargestellt medizinisch und er ist einverstanden. In der Dokumentation wird später nüchtern festgehalten, was sich in diesem kurzen Termin abgespielt hat. Eine sichtbare Vorwölbung in beiden Leisten, tastbare Auffälligkeiten bei der Untersuchung und schließlich die Diagnose der beidseitigen Leistenhernie. Außerdem ist von einer ausführlichen Aufklärung die Rede, die sich aus Daniels Perspektive im Nachhinein aber ganz anders angefühlt hat. Also, wenn man das bisher jetzt so hört, klingt das alles völlig routiniert, auch wenn der zweite Arzt mehr entdeckt als der erste, oder?
Ja, aber das ist schon ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Wenn sich eine Diagnose im Vergleich zur Voruntersuchung verändert oder plötzlich beide Seiten betroffen sein sollten, dann wäre es besonders wichtig, sich ausreichend, da ist der Schwerpunkt, Zeit zu nehmen, um das sorgfältig zu prüfen und dem Patienten verständlich zu erklären, was das dann konkret für ihn bedeutet und welche Risiken damit für ihn verbunden sind.
Daniel verlässt die Klinik auf jeden Fall mit einem festen Plan. Die Operation wird für Anfang Juni angesetzt, also nur wenige Wochen später. Und alles deutet darauf hin, dass es sich um einen Eingriff handelt, der zwar notwendig ist, aber keinen Anlass zur Sorge bietet. Weshalb Daniel die Zeit bis zur Operation nutzt, um seinen Alltag möglichst normal weiterzuführen. Er organisiert seine Arbeit, spricht mit seiner Frau Heike über den Eingriff, beruhigt sie und vielleicht auch ein bisschen sich selbst mit dem Hinweis, eben, dass es eine Routineoperation ist, die täglich durchgeführt wird und bei der man normalerweise am selben Tag auch wieder nach Hause gehen kann. Am Morgen des 4. Juni kommt Daniel in die Klinik. Die Abläufe sind eingespielt, Aufnahme, Vorbereitung, Gespräche, schließlich der Weg in den Operationsbereich. Dann setzt die Narkose ein. Als Daniel später wieder zu sich kommt, hat er direkt das Gefühl, dass irgendetwas nicht stimmt, auch wenn er das erst gar nicht in Worte fassen kann. Die Schmerzen sind sofort da. Und zwar nicht nur an der Stelle, an der operiert wurde, sondern auch im Rücken. Und zwar mit einer Intensität, die er so nicht erwartet hat. Und ihm ist zusätzlich elendig übel, und zwar so sehr, dass er sich übergeben muss. Er spricht es an, mehrfach, versucht zu beschreiben, wie seltsam benommen er sich fühlt. Die Reaktionen, die er bekommt, sind beruhigend, routiniert, die Operation sei gut verlaufen, alles sei in Ordnung. Lediglich die rechte Seite habe sich etwas schwieriger dargestellt, was aber nichts Ungewöhnliches sei. Und damit scheint für die behandelnden Ärzte alles gesagt und Daniel bekommt Schmerzmittel. Während er im Aufwachbereich liegt und versucht, mit seinem Zustand zurechtzukommen, sitzt seine Frau im Wartebereich der Klinik. Sie blickt immer wieder zur Tür, durch die Patienten gebracht werden, und fragt in regelmäßigen Abständen nach ihm, nach seinem Zustand und dem Verlauf der Operation. Man sagt ihr, er sei noch nicht richtig wach und brauche noch etwas Zeit. Nach einer Weile tritt der Narkosearzt zu ihr und seine Worte klingen anders. Er erklärt, dass Daniel die Narkose nicht gut vertragen habe, dass er sehr blass sei und deshalb über Nacht in der Klinik bleiben müsse. Eine Entscheidung, die vom ursprünglichen Plan abweicht, ohne dass klar wird, warum genau. Und gleichzeitig betont der Narkosearzt auch mehrfach, also fast schon nachdrücklich, dass bei der Operation selbst keine Fehler passiert seien, dass solche Reaktionen vorkommen könnten und dass es keinen Grund zur Beunruhigung gebe. Das ändert aber nicht ganz viel, also Heike ist doch wirklich beunruhigt.
Ja, vielleicht an der Stelle auch schon mit Recht. Denn die Symptome, die hier beschrieben werden, starke Schmerzen, Blässe, Übelkeit, sind eben nicht unbedingt typisch für einen unauffälligen Verlauf nach einer Brustoperation. Dahinter könnte etwas Ernsthafteres stecken, was man weiter abklären müsste.
Ja, wenig später wird Daniel erneut untersucht. Diesmal bringt ein Arzt ein mobiles Ultraschallgerät mit ans Bett. Und während er den Schallkopf ansetzt und über den Bauch führt, verändert sich die Atmosphäre im Raum, so beschreibt es Daniel. Auf dem Bildschirm zeigt sich ein Bluterguss im Bauchraum mit einer Ausdehnung von etwa 4x8 cm. Seiner Frau Heike wird erklärt, dass ein solcher Bluterguss nichts Ungewöhnliches sei. Man wolle aber zur Sicherheit eine genauere Untersuchung durchführen, und zwar ein MRT, um die Tiefe und Ausdehnung des Blutergusses besser beurteilen zu können. Gleichzeitig wird bereits ein Notarzt gerufen. Daniels Frau versteht nicht, was hier plötzlich los ist. Es wird auf einmal alles ganz hektisch. Dann wird Daniel in einen Krankenwagen gelegt. Der verlässt die Klinik und fährt mit eingeschaltetem Blaulicht durch die Straßen, während Daniel auf der Trage liegt, angeschlossen an Monitore, umgeben von Stimmen, die er nur noch bruchstückhaft wahrnimmt, weil sein Körper in einem Zustand ist, in dem er zwar noch reagiert, aber kaum noch klar denken kann. Im Nachbarklinikum angekommen, wird Daniel direkt in die chirurgische Notaufnahme gebracht. Die Ärzte sehen ihn und erkennen sofort, dass es sich hier um einen Patienten handelt, der sich in einem kritischen Zustand befindet. Daniel ist, wie gesagt, auffallend blass, seine Haut wirkt fahl, fast weg sein und sein Herz schlägt viel zu schnell. Tachykard. Also sein Körper ist im Alarmzustand. Ohne Zeit zu verlieren, wird eine Ultraschalluntersuchung durchgeführt und das, was sich dabei zeigt, hat mit dem zuvor beschriebenen kleinen Bluterguss nur noch wenig gemeinsam. Im rechten Bauchraum findet sich eine massive Raumforderung, ein Befund, der keinen Zweifel daran lässt, dass sich im Inneren etwas entwickelt hat, das nicht mehr so harmlos ist. Daniel wird weiter zur Computertomographie gebracht, während parallel bereits die nächsten Schritte vorbereitet werden, weil den behandelnden Ärzten klar ist, dass hier keine Zeit mehr bleibt, um abzuwarten oder weiter zu beobachten. Die Bilder des CT bestätigen den Verdacht, es ist eine ausgedehnte Blutung, ein Hämatom, das sich im Bauchraum ausgebreitet hat und Druck auf die Organe ausübt. Also ich glaube, jetzt können wir schon wirklich von einem Zustand sprechen, der lebensbedrohlich ist.
Ja, in so einer Situation sprechen wir ohne jede Frage von einem medizinischen Notfall, bei dem letztendlich jede einzelne Minute zählt, weil der steigende Druck im Bauchraum die Durchblutung der Organe beeinträchtigt und gleichzeitig der Blutverlust den gesamten Kreislauf destabilisiert, sodass der Körper irgendwann nicht mehr in der Lage ist, diesen Zustand zu kompensieren.
Ja, und die Entscheidung fällt dann auch sofort, Daniel muss operiert werden. Im Operationssaal eröffnen die Chirurgen erneut die bereits operierte Leistenregion und schnell wird klar, dass das allein nicht ausreicht. Der Bauchraum steht unter massivem Druck, also entscheiden sich die Ärzte für einen deutlich größeren Zugang. Eine mediane Laparotomie, also ein langer Schnitt durch die Bauchdecke. Als die Bauchhöhle eröffnet wird, entlädt sich das, was sich im Inneren aufgebaut hat, große Mengen an Blut. Die eingesetzten Netze aus der ursprünglichen Leistenoperation werden entfernt. Die Chirurgen arbeiten sich weiter vor, öffnen die Hämatomhöhle und suchen nach der Ursache für diese massive Blutung, die Daniels Zustand ja wirklich innerhalb kürzester Zeit so dramatisch verschlechtert hat. Und schließlich finden sie auch.
Nämlich eine arterielle Verletzung, ein Gefäß, aus dem Blut austritt. Nicht langsam, sondern mit Druck und kontinuierlich. Eine arterielle Blutung ist besonders gefährlich, weil das Blut hier unter hohem Druck aus dem Gefäß austritt, was dazu führt, dass innerhalb kurzer Zeit große Mengen verloren gehen, ohne dass der Körper die Möglichkeit hat, das ausreichend zu kompensieren.
Die Blutung kann gestoppt werden durch eine sogenannte Ligatur. Und zu diesem Zeitpunkt hat Daniel aber bereits so viel Blut verloren, dass sein Körper wirklich an die Grenzen seiner Belastbarkeit gelangt ist. Sein Kreislauf bricht ein. Er befindet sich in einem hämorrhagischen Schock. Das ist ein Zustand, in dem die lebenswichtigen Organe nicht mehr ausreichend mit Sauerstoff versorgt werden. Ja, und jetzt beginnt wirklich ein Wettlauf gegen die Zeit. Parallel zur Operation erhält Daniel eine Massenbluttransfusion. Alles wird gleichzeitig gegeben, um den Kreislauf zu stabilisieren und die verlorene Blutmenge auszugleichen. Diese Operation dauert sehr lange und sie endet nicht mit dem Verschließen des Bauches, denn dafür ist Daniels Zustand zu instabil.
Stattdessen wird ein sogenanntes intraabdominelles VAC-System eingelegt, ein Verfahren, bei dem der Bauchraum vorübergehend offen gehalten wird, um Druck zu reduzieren und um eine kontrollierte Weiterbehandlung zu ermöglichen. Ein Zeichen dafür, wie kritisch die Situation in diesem Moment für Daniel ist.
Und sie ist so kritisch, dass Daniel nach dem Eingriff auf die Intensivstation verlegt und in ein künstliches Koma versetzt wird. Also sein Körper braucht jetzt Ruhe. Er wird beatmet, überwacht. Jede Veränderung seiner Werte wird registriert. Seine Frau Heike erfährt jetzt, was wirklich passiert ist. Und wie sie beschreibt, also nicht wirklich in beschwichtigenden Worten, das ist ja auch sehr wichtig, dass sowas auch einem wirklich vernünftig beigebracht wird. Also sie beschreibt es halt so, die Ärzte haben das einfach so Knall auf Fall und Fakt für Fakt ihr erzählt, wodurch sie natürlich noch mehr verunsichert ist.
Ich muss da gerade in diesem Moment an ja einen mehr oder weniger schlechten Witz denken, wo
Hilfe,
der Arzt des Krankenhaus, die auf dem Flur wartende Ehefrau anspricht, sind Sie Witwe Meier? Und das ist, glaube ich, nicht so die richtige Ansprechweise. Also der schlechte Witz sei mir an dieser Stelle einmal gestattet, aber es ist einfach wichtig, das in verständlichen und ja beruhigenden Worten rüberzubringen, sage ich mal so salopp. Und das ist nicht jedem Mediziner gegeben, das adäquat in solchen Situationen dem Angehörigen der wartenden Person klar zu machen.
Am nächsten Tag beginnt ganz, ganz vorsichtig der nächste Schritt. Die Ärzte reduzieren die Narkose, wollen ihn aus dem Koma holen, beobachten, wie sein Körper reagiert, ob er stabil genug ist, um aus diesem künstlichen Koma zurückzukehren. Langsam kommt Daniel auch wieder zu sich. Der Tubus wird entfernt, er arbeitet jetzt wieder selbstständig und er ist auch ansprechbar. Aber der Weg zurück ist einfach ein langer. Es wird weitere Eingriffe geben, denn wir haben es ja gerade angesprochen, der Bauch, der konnte ja nicht sofort endgültig verschlossen werden. Das wird auch in den nächsten Operationen noch nicht möglich sein. In den folgenden Tagen und Wochen wird Daniel wirklich immer wieder operiert. Und ja, jeder Operation ist ein weiterer Versuch, den Zustand zu stabilisieren, den Körper zu entlasten und schlussendlich die Voraussetzung dafür zu schaffen, dass der Bauch wieder dauerhaft geschlossen werden kann. 2 Wochen lang bleibt er auf der Intensivstation. Erst dann ist sein Zustand stabil genug, um ihn auf eine normale Station zu verlegen.
Ja, und das zeigt wirklich nachdrücklich und eindrücklich, wie schnell sich eine Situation entwickeln kann, wenn Komplikationen nicht rechtzeitig erkannt werden und wie im Fall von Daniel der Körper über Stunden hinweg Blut verliert.
Als Daniel dann wirklich 3 Wochen nach der ursprünglichen Operation das Krankenhaus verlässt, ist nichts mehr so, wie es noch wenige Wochen zuvor gewesen ist. Und er kann zwar aufrecht gehen, er ist ansprechbar und die akute Lebensgefahr ist auch überstanden, aber er trägt eben die Folgen dieses Eingriffs. 3 Narben bleiben zurück, von denen eine wirklich deutlich sichtbar sich über seinen Bauch zieht. Und er hat auch nach wie vor Schmerzen, die ihn noch lange begleiten. Wochenlang kann er nicht normal gehen. Ja, und dazu kommen noch die Folgen der intensiven medizinischen Behandlung, die notwendig war, um sein Leben zu retten, die aber gleichzeitig auch ihren Tribut gefordert hat. Denn die Vielzahl an Medikamenten, die Infusionen, die Eingriffe, die massive Belastung für den Organismus führen bei ihm unter anderem zu einer Gelbsucht, also ausgelöst durch beeinträchtigte Leberwerte. Ein weiterer Hinweis darauf, wie sehr der Körper in dieser Zeit an seine Grenzen gebracht wurde. Während sich sein Körper zum Glück langsam erholt, beginnt aber etwas anderes erst richtig sichtbar zu werden, nämlich die psychische Belastung. Also das ist der Zustand von Daniel heute oder beziehungsweise der Zustand, in dem er war, als er sich an dich und an deine Kanzlei, Peter, gewendet hat. Wir haben jetzt nicht nur die Frage, ob bei der Operation was schiefgelaufen ist, sondern auch, ob danach zu spät reagiert wurde.
Ja, vollkommen richtig. Das sind die beiden Ansatzpunkte und wir haben ja in dem Fall mal aus eigener Sachkunde das zusammengefasst und der Gegenseite vorgehalten. Also es ist nicht immer so, dass ein fachmedizinisches Gutachten eingeholt wird. Ja, es war vielleicht ein Stück weit nicht anders zu erwarten. Gab es dann eine Ablehnung der Gegenseite, aber diesmal nicht durch den Haftpflichtversicherer, den wir zunächst kontaktiert hatten und dem wir die Vorwürfe an die Hand gegeben haben, sondern durch Rechtsanwälte.
Solche wie du?
Solche wie ich, die zumindest im Medizinrecht tätig sind, aber auf der Behandlerseite. Das ist eher selten. Also zumeist schreibt dann der Haftpflichtversicherer selber und es ist eher selten, dass Ärzte oder ärztliche Institutionen selbst einen Anwalt beauftragen. Also das kommt vielleicht in einem von 20 Fällen vor, dass die so aktiv werden. Normalerweise, da sind sie auch aufgrund des Versicherungsvertrages verpflichtet, müssen sie direkt die Meldung an den Haftpflichtversicherer machen und der übernimmt dann das ganze Verhandlungsgeschehen und ist ja auch Herr oder Herrin des Verfahrens und da sind Anwälte erst zu einem späteren Zeitpunkt im Regelfall involviert.
Und dann frage ich jetzt mal ganz doof, wenn der Haftpflichtversicherer dann, ne, mit dem ihr euch dann normalerweise auseinandersetzt und der dann meistens sagt, nee, hier ist alles richtig gelaufen. Die das schreiben und dafür den Haftpflichtversicherer arbeiten, sind das angestellte Beamte oder sind das auch da schon Anwälte?
Das sind in aller Regel keine Anwälte. Es gibt manchmal Syndikusanwälte, aber in aller Regel sind das Angestellte des Versicherers, aber auch Juristen.
Ah, okay.
Also die wissen schon, mit der Materie umzugehen. Das sind jetzt keine Laien. Also im Regelfall sind die Sachbearbeiter, die im Arztaftrittsrecht tätig sind, auch Juristen. Aber keine Anwälte sind nicht zugelassen. Es gibt, wie gesagt, mitunter Syndikusanwälte, die dann auch eine entsprechende Zulassung haben. Aber das ist ja nicht so entscheidend, ob man jetzt Anwalt ist oder nicht, sondern entscheidend ist, ob man Jurist ist oder nicht. Und das sind Juristen. Hier war es dann so im zweiten Schritt. Die Anwälte hatten das abgelehnt. Dann meldet sich aber kurze Zeit später ein Versicherungsmakler. Also die gibt es auch noch. Die stehen noch quasi zwischen dem Behandler und dem Versicherer. Mhm. Es gibt einen sehr, sehr großen Versicherungsmakler, die Ecclesia mit Hauptsitz in Detmold, hier bei uns ganz in der Nähe. Die, glaube ich, der größte Versicherungsmakler in dem Bereich sind und die sind im Vorfeld dann tätig, bevor dann der Haftpflichtversicherer selbst nochmal aktiv wird und die managen auch vieles dann auch alleine und die haben dann auch geprüft und haben es auch abgelehnt. Also wir waren da nicht so viel weiter als wie zuvor, als die Anwälte schon gesagt haben, nee, hier ist nichts zu machen, da ist alles richtig gelaufen. Da mussten wir in dem Fall klagen. Und hier wurde dann, nachdem das Gericht einen Beweisbeschluss erlassen hat, ein allgemein und viszeralchirurgisches Gutachten eingeholt. Und
jetzt sind wir gespannt.
Ja, der Gutachter war ziemlich klar in seinen Ausführungen. Er sagte nämlich, dass im Falle einer früheren Befunderhebung mittels Ultraschalls oder hilfsweise der früheren Verlegung eine Klinik mit der Möglichkeit zur notfallmäßigen Schnittbildgebung, das wäre ein CT gewesen, wäre aus gutachterlicher Sicht mit hoher oder er schränkt ein Stück weit ein, zumindest deutlich überwiegender Wahrscheinlichkeit, ein reaktionspflichtiges Ergebnis, nämlich beispielsweise die Flüssigkeit im Abdomen, also im Bauchbereich, erhoben worden. Und das ist verzögert worden. Das ist nicht veranlasst worden, weder die Verlegung noch die weitere Befundung.
Also nicht schnell genug.
Ja. Das hätte früher gemacht werden müssen und dann hätte man entsprechende Feststellungen treffen können und entsprechende Maßnahmen dann auch ergreifen müssen. Und dass das nicht gemacht worden ist, das ist ein Behandlungsfehler. Hier war es so, dass die Anwälte dann auch gesehen haben, Mensch, das Gutachten ist so eindeutig, dass sie dann das haben wir auch selten, wir haben schon mal in einem Fall darüber gesprochen, aber kommt ganz selten vor, zu Telefonhörer gegriffen haben. Also der Anwalt hat uns angerufen und mal vorgefühlt, ob nicht die Möglichkeit eines Vergleichs.
Also haben die quasi schon alle Vierer von sich gestreckt.
Haben sie, das war alles noch vor der mündlichen Verhandlung. Also die waren auch gar nicht anberaumt, da haben die schon angerufen. Finde ich auch einen guten Schritt und das ist ja auch zielführend. Man spart sich eine Menge Zeit, auch eine Menge Belastung für beide Seiten, auch gerade für den Patienten, der nicht dann wieder Monate oder Jahre lang warten muss, vielleicht mehrere Instanzen über sich ergehen lassen muss. Und darum ist das schon sinnvoll und zielführend, wenn Anwälte so mitdenken. 30.000 Euro wollten die zahlen, wir wollten aber 42.000 Euro. Und letztendlich haben wir uns auf
irgendwas in der Mitte, 35.
Ja, fast gut getippt, auf 37.000 Euro verständigt. Und damit konnte das Verfahren dann sehr schnell ökonomisch abgeschlossen werden. Und das war, denke ich, im Interesse von Daniel auch wirklich sehr willkommen. Jetzt muss man an der Stelle vielleicht sagen, Mensch, das ist ja gar nicht so viel, weil da ist nur ein Teil auch Schmerzensgeld mit drin. Was viele Mandanten nicht verstehen. Und ja, wenn ich mich jetzt in die Laienrolle versetze, kann ich das sogar nachvollziehen. Was sie nicht verstehen, das heißt dann immer, ich wäre ja beinahe verstorben. Und das muss sich doch auswirken.
Aber man ist es nicht.
Genau, das ist der entscheidende Punkt. Man ist es nicht. Und darum wirkt sich das nicht aus. Also es spielt keine Rolle, ob es letztendlich lebensbedrohlich war oder nicht.
Und was der Patient durchgemacht hat, welche Ängste der ausgestanden hat.
Gut, das spielt schon ein Stück weit eine Rolle, aber es spielt keine Rolle, dass man nicht verstorben ist. Ne? Ja. Also es kommen viele und sagen, wenn ich jetzt nicht zum nächsten Arzt gegangen wäre, wäre ich verstorben. Dann sage ich, ja, wenn sie verstorben wären, wäre es ein anderer Sachverhalt. Aber dass sie jetzt zu einem anderen Arzt gegangen sind, das hilft jetzt auch dem beschuldigten Arzt, weil die gesundheitlichen Folgen dann nicht so dramatisch waren. Also was wäre, wenn, das hilft in diesem Moment nicht, um den Schmerzensgeldanspruch zu erhöhen.
Ich weiß, was unsere Hörer auch immer sehr, sehr interessiert, ist nämlich einfach, wie es Daniel geht. Also ist ja ein junger Mann. Ist der wieder normal arbeiten gegangen?
Ja, also ich weiß das sonst aus der Rückschau, sonst hätten wir den Vergleich auch nicht so geschlossen, dass er dann wirklich wieder auf die Beine gekommen ist und dass es soweit wieder in Ordnung ist. Sonst wäre sicherlich auch ein höherer Vergleichsbetrag gerechtfertigt gewesen, wenn wir dann noch einen Verdienstausfallschaden und so weiter gehabt hätten. Dann wären wir nicht mit den 37.000 Euro einverstanden gewesen. Das setzt also wirklich voraus, dass er wieder vollständig genesen ist.
Ja, wie ihr hört, haben wir immer wieder Fälle, die einfach mit Routine Operationen zu tun haben, hier mit einem Leistenbruch oder in dem Fall einem doppelten Leistenbruch. Es muss nicht immer das ganz spektakuläre Besteck sein. Auch bei diesen Behandlungen, bei diesen Operationen kann einiges schiefgehen und der Sache kann man nachgehen mit anwaltlicher Hilfe, zum Beispiel von Patientenanwalt Peter. Danke dir für diesen Fall für heute. Da machen wir die Akte zu.
Das soll es auch für heute gewesen sein. Und wir enden mit unserem obligatorischen
Tschüssi.
Tatort Krankenhaus. Der Podcast mit Tanina Rottmann und Peter Gellner.